Mobility to go. Globalisierung am Ende. Und jetzt? Globalisierung bedeutete lange Zeit, dass die Welt zusammenwächst. Jetzt zerfällt sie wieder in Einflusssphären. Grund ist die wachsende Politisierung der Wirtschaft. Daher drängen jetzt alle darauf, sich von kritischen Gesprächspartnern unabhängig zu machen. Für die betroffenen Unternehmen kommt es dabei zu ganz harten Unterbrechungen, von denen niemand heute genau weiß, wie man das betriebswirtschaftlich auffängt. Fakt ist, die EU hat begonnen, ihre Außenbeziehungen radikal neu auszurichten. Der Schlingerkurs, den China in der Ukraine-Krise fährt, zeigt allerdings auch, dass es noch nicht eindeutig ist mit der Blockbildung. Im besten Fall macht Globalisierung also gerade eine Pause. Im schlechtesten Fall erleben wir eine Rückabwicklung. In unserer heutigen Podcast-Ausgabe sprechen wir darüber mit Dr. Cora Franziska Jungblut und Dr. Thies Petersen. Sie arbeiten beide für die Bertelsmann Stiftung. Cora Jungblut ist studierte Sinologin und Senior Expert International Trade and Investment. Thies Petersen ist von Hause aus Volkswirt und derzeit Senior Advisor für nachhaltige soziale Marktwirtschaft. Für Nachhaltigkeitsthemen sehen die beiden hart Zeiten anbrechen. In Kriegszeiten rutschen der Klimawandel oder Artenschutz unweigerlich in den Hintergrund. In welchem Ausmaß globale Herausforderungen auch in Zukunft noch globale Unterstützung finden werden, ist dabei offen. Ob multipolar und multilateral gut miteinander harmonieren, haben wir noch nicht wirklich ausprobiert. Für einen Kurswechsel fehlt es uns vor allem an leistungsfähigen Institutionen. Immerhin eine gute Nachricht haben die beiden für uns. Wer seine Wirtschaft als erster von nicht erneuerbaren Rohstoffen frei bekommt, hat in Zukunft die Nase vorn.
Eigentlich, wenn wir so zurückgucken, in den letzten Jahren haben wir beim Thema Globalisierungskritik ja häufig über eher so funktionale Missstände geredet. Hier und da stimmt was nicht. Und jetzt geht es plötzlich gerade, steht das ganze Gebilde eigentlich ja strukturell in Frage.
Also zwei Sachen. Das ist tatsächlich die Frage, was macht der Ukraine-Krieg mit der Globalisierung? Das ist, glaube ich, die große Frage. Also was ich auf jeden Fall glaube, dass die bisherige Globalisierung, die sich ja wirklich an der maximalen betriebswirtschaftlichen Effizienz orientiert hat, Just-in-Time-Produktion mit einem weltweiten Anbieter, der den günstigsten Preis hat, unter Berücksichtigung der Transportkosten, darum ging es. Und das ist schon durch die Corona-Pandemie ins Wanken gekommen, dann durch den Suezkanal, durch die Blockade und jetzt nochmal. Also ich glaube, von diesem Just-in-Time, von diesem Globalisierungsmodell werden wir uns verabschieden. Das heißt, die Unternehmen werden verstärkt mit mehreren Zulieferern arbeiten, werden vielleicht auch Teile der Produktion ins eigene Land zurückziehen, was aber klar sein muss, das kostet dann halt Geld, weil wir dann eben auf bestimmte Vorteile der internationalen Arbeitsteilung verzichten. Also das ist so der eine Punkt, dass da das Streben nach größtmöglicher betriebswirtschaftlicher Effizienz zurückgeht. Und ein zweiter Punkt, der ist eher so, ja, jetzt geht es ins Geoökonomische rein. Ich glaube, dass immer mehr Länder bei ihren außenwirtschaftlichen Beziehungen nicht mehr nur auf wirtschaftliche Aspekte gucken, sondern auch auf geopolitische Erwägungen. Also mein Standardbeispiel ist der Handelskrieg damals unter Donald Trump zwischen USA und China. Da ging es vordergründig um Handelsbilanzungleichgewicht. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ging es um die Frage, wer übernimmt die weltweite Technologieführerschaft in den wichtigen Bereichen? Weil Technologieführerschaft ist die Basis für wirtschaftliche Stärke und wirtschaftliche Stärke ist die Basis für politische und militärische Stärke. Und deshalb glaube ich, dass wir vor einer Zeit stehen, wo handelsbeschränkende Maßnahmen, sei es Subventionen der eigenen Unternehmen oder Strafzölle oder Sanktionen, an Bedeutung gewinnen werden. Und ich glaube, diese Phase, die wir lange Zeit hatten, dass immer mehr Handelsbeschränkungen abgebaut worden sind, die, glaube ich, neigt sich am Ende. Und wir werden, glaube ich, in Zukunft verstärkt so mit protektionistischen Maßnahmen zu rechnen haben.
Ich wollte direkt nochmal anschließen an den Geopolitisierungsteil sozusagen. Genau. Weil also mein Eindruck ist auch, dass wir eben einfach eine sehr, sehr viel stärkere Geopolitisierung der Wirtschaftsbeziehungen sehen mittlerweile. Also wirklich, wie Sie ja eingangs gesagt haben, strukturell die Frage, wie wird Globalisierung, wie werden Außenwirtschaftsbeziehungen künftig gestaltet, jenseits ökonomischer Kostenvorteile. Und was ich eben beobachten lasse, ist, dass immer mehr Länder versuchen, sogenannte kritische Abhängigkeiten in ihren Außenhandels-, Außenwirtschaftsbeziehungen zu identifizieren und die eben auch zu reduzieren. Also sei es Abhängigkeiten von Energieträgern wie Kohle, Öl, Gas oder auch Technologien, sowas wie Halbleiter oder Mikrochips, die eben für die digitale Transformation besonders relevant sind. Und Länder sind eben zunehmend bereit, Regierungen die Kosten dafür, die ökonomischen Kosten eben zu tragen, weil natürlich läuft es daraus hinaus, dass eben die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung nicht mehr voll ausgeschöpft werden können. Aber vor dem Hintergrund, dass wir uns ja von einem drohenden und auch schon zunehmenden Systemkonflikt zwischen Demokratien auf der einen Seite und Autokratien auf der anderen Seite sehen, ist es eben ein politischer Preis, der sinnvoll erscheint und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung auch notwendig ist. Denn was mit diesen Abhängigkeiten einhergeht, ist ja eine potenzielle politische Erpressbarkeit. China spielt das ja sehr schön aus als ökonomische Supermacht und versucht eben politische Ziele durch ökonomische Abhängigkeiten umzusetzen. Und wenn damit eben ein sehr unterschiedliches politisches System, ein unterschiedliches Wertegerüst einhergeht, dann kann das für Länder oder Wirtschaftsmächte wie die EU eben problematisch werden, wenn sie dann quasi von einer Autokratie über wirtschaftliche Abhängigkeiten erpresst wird. Also insofern ist das wirklich, es fiel ja immer wieder das Wort Zeitenwende, der Begriff Zeitenwende. Mhm. Und es gilt sicherlich auch für die Globalisierung, wie wir sie in der Vergangenheit gekannt haben.
Ich habe manchmal den Eindruck, korrigieren Sie mich da gerne, als ob die Chinesen da das Thema, wenn ich mit mir die Verbindung der Seidenstraße, die ganzen Verträge, die da rund um den Globus geschlossen werden, da viel systematischer angehen, während wir da so etwas naiv sagen, unsere liberale Gesellschaft als Angebot ist dann an sich so attraktiv, dass da müssen wir nichts machen. Haben Sie den Eindruck, dass, weil wenn Sie sagen, Staaten fangen an, in Zukunft das strategischer zu betrachten, das Thema Globalisierung, haben Sie den Eindruck, dass wir da wirklich gut vorbereitet sind oder was müssen wir dann eventuell anders machen?
Also die EU hat begonnen, sich vorzubereiten, das kann man ganz klar sagen, und in ihre Außenbeziehungen neu auszurichten, aber relativ spät. Wenn man sich China im Vergleich anschaut, Sie haben ja die Seidenstraße, Belt and Road Initiative erwähnt, dann hat China eigentlich schon sehr lange diese langfristige Planung, weil die einfach auch aus der Planwirtschaft heraus resultiert und sich auch auf die Außenbeziehungen auswirkt. China hat ja den Plan, bis 2049 weltgrößte Supermacht zu werden. Und da sieht man, in welchen Dimensionen das geht, jetzt auch über die 5-Jahrespläne hinaus. Und davon sind wir doch in der EU ein Stück weit entfernt, auch wenn es gerade dieses Umdenken stattfindet, dass eben Wirtschaftsbeziehungen und Geopolitik zusammengedacht werden müssen. Aber dieses Umdenken, das ist 2022, 3, 4, 5 Jahre alt. 2019 hat die EU ihr neues Strategiepapier zu China rausgegeben, wo sie erstmals diesen Systemkonflikt, diese Rivalität anerkannt hat. Und seitdem kommen immer mehr Instrumente, die eben, also Außenhandelsinstrumente, die darauf abzielen, mit der politischen Erpressbarkeit umzugehen, die China eben mehr und mehr zutage legt. Aber es ist noch eine relativ neue Beziehung und insofern ist die EU da noch nicht so gut aufgestellt. Aber wie gesagt, das kommt jetzt allmählich.
Herr Petersen, denken wir dann zukünftig eher in Blöcken wieder? Also weil wir jetzt auch, wenn wir anfangen zu sagen, okay, wir wollen das von bestimmten Regionen vielleicht nicht so erpressbar machen, ist das so eine Rückkehr in sozusagen Hemisphärendenken, die Globalisierung, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das ist eine ganz entscheidende Frage, wie sich die weltweite Arbeitsteilung nach dem Ukraine-Konflikt weiterentwickelt. Und das kann jetzt niemand, glaube ich, seriös vorhersagen. Aber ich wage jetzt mal den Blick in die Glaskugel. Also wenn es darauf hinausläuft, dass jetzt die Wirtschaftsbeziehungen zwischen USA und Europa einerseits und Russland unterbrochen werden, auch dauerhaft, dann wird es sicherlich eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Russland und China geben. Und dann könnten da tatsächlich so zwei große Blöcke bestehen. Auf der einen demokratische Marktwirtschaften, also USA, Europa, aber auch Japan, Südkorea, Ozeanien, Nord- und Südamerika auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann eher autokratische Staaten, China, Russland und deren Handelspartner. Und das wäre dann tatsächlich so eine gewisse Deglobalisierung, weil wir dann eben den Austausch zwischen diesen beiden großen Blöcken unterbrechen würden. Die Frage ist natürlich aber, kommt es wirklich dazu? Weil die USA und und hätten, oder nicht andersrum, China hätte dann weniger Exportchancen in Richtung USA und Europa. Und das darf man nicht vergessen. Russland ist bei aller Größe natürlich für China längst nicht so ein wichtiger Handelspartner wie die USA und Europa. Und da ist dann wirklich die Frage, ob China es wagt, die guten oder die wirtschaftlichen Beziehungen zu USA, Europa dadurch zu gefährden, dass man sich stärker mit Russland zusammenschließt. Also deshalb, das könnte ein bisschen dagegen sprechen. Und was aus russischer Sicht, glaube ich, muss man ganz klar sagen, nach meiner Ansicht nach wäre Russland dann der Juniorpartner von China. Also wie gut denen das gefällt, weiß ich auch nicht. Und es, wie gesagt, es hätte halt eben für alle Beteiligten Nachteile. Europäer und Amerikaner müssten dann auf preiswertere chinesische Produkte verzichten. Russland und China hätten wahrscheinlich oder hätten dann nicht mehr den Zugriff auf moderne Technologien. Also das wäre eine Geschichte, wo es eigentlich keine Gewinner gibt. Aber die große Frage ist natürlich, ob nichtsdestotrotz, dass aus Gründen von geopolitischen Erwägungen nicht trotzdem dazu kommen kann. Also das ist ein großes Fragezeichen und ich glaube, wir müssen erstmal warten, wie es weitergeht. Und im Mai sind wir wahrscheinlich schlauer, aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten, leider, weil einfach zu die Unsicherheit einfach viel zu groß ist.
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich ganz schwer, da Perspektiven aufzuzeigen, weil es ist eine sehr dynamische Situation. Die Ereignisse ändern sich täglich, also wirklich schwierig. Aber es zeigt sich jetzt gerade bei dem Schlingerkurs, den ja China in der Ukraine-Krise fährt, dass es auch noch nicht eindeutig ist mit der Blockbildung. Einerseits hat China ja Anfang Februar sich sehr eng an Russland gestellt mit der gemeinsamen Erklärung, die Freundschaft, die keine Grenzen und keine verbotenen Kooperationen kennt. Das ist ja gerade in aller Munde. Aber andererseits stellen sie sich nicht ganz eindeutig auf Russlands Seite. Also es ist jetzt gegenwärtig noch keine volle Allianz der Autokratien. Und es ist eben dann spannend, wie sich das entwickeln wird. China scheint da gegenwärtig die geopolitischen Interessen erstmal über ökonomischen Mehrwert zu stellen. Aber auch nur, solange die ökonomischen Kosten nicht so hoch sind. Also sobald China den Eindruck gewinnt, es könnte ins Fadenkreuz der westlichen Sanktionen geraten, jetzt sei es direkt oder indirekt, ist ein sehr großes Fragezeichen dahinter, ob sie sich dann weiterhin auf Russlands Seite schlagen. Denn wie Thies Petersen ja gesagt hat, die Abhängigkeiten zwischen China, also gegenseitige Abhängigkeiten zwischen China und der EU und dem USA sind wesentlich größer als die zwischen Russland und China. Vielleicht auch noch konkrete Zahlen, also ein Viertel des gesamten Außenhandels, des gesamten chinesischen Außenhandels verteilt sich auf die EU und die USA, aber unter 3% gehen auf Russland zurück. Und es ist noch eine sehr asymmetrische Beziehung, weil Russland ja im Sinne von Beziehungen zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern vor allem Rohstoffe liefert und deshalb auch nicht viel zu bieten hat. Natürlich sind Rohstoffe wichtig für die grüne Transformation in China, aber die sind auch substituierbar. Und auch China will ja zunehmend erneuerbare Energien ausbauen, sodass sich eben diese Juniorpartnerschaft für Russland abzeichnen würde, wenn es zu dieser Allianz käme. Und Russland unter Putin macht jetzt nicht den Eindruck, als ob es sich mit einer Juniorpartnerschaft langfristig zufrieden geben würde.
Jetzt haben Sie gerade beide erwähnt, dass man heutzutage Globalisierung auch zumindest auf staatlicher Seite immer stärker auch politisch mitdenkt.
Das ist, was wir hier jetzt machen, ist eher so, dass die Lehrbuchökonomie handelt zwischen zwei Volkswirtschaften. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass es durch diese Lieferkettenbeziehung ganz enge Verbindungen zwischen den Unternehmen gibt durch Vorleistung alles Mögliche, wo jetzt durch diese jahrelange Just-in-Time-Produktion das gar nicht so schnell oder ersetzt werden kann. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz großes Problem für die Unternehmen, weil die sagen, ich habe aber jetzt nur einen Zulieferer und der sitzt in China. So, und wenn ihr mir jetzt, der ist möglicherweise auch vielleicht sogar so eine Art Monopolist. Das heißt, wie man so weit das dann tatsächlich zurückdreht, das kann man ganz schwer abschätzen. Also das heißt, die Kosten, die damit verbunden sind, die sind natürlich enorm hoch. Kann man aber aus meiner Sicht in diesen volkswirtschaftlichen Modellen, die wir haben, gar nicht berechnen. Weil da gehen wir einfach davon aus, wenn sich der Preis ändert, dann wird halt irgendwas substituiert. Und Und dann finde ich nach dem Anpassungsprozess neue Zulieferer. Ich glaube, in der Realität ist das wesentlich schwieriger. Und dann wird es wirklich teilweise zu ganz harten Unterbrechungen kommen, von denen ich überhaupt nicht weiß, wie man das tatsächlich, so wie Sie sagen, wie man das tatsächlich auf betriebswirtschaftlicher Ebene auffangen kann. Ja.
Ja, ein Vorhaben, was dann ja vorangetrieben wird, ist dann lokale Produktion aufbauen, so als Beispiel. Ne? Also was brauchen wir in der EU, um bestimmte Technologien zu produzieren? Wo beziehen wir die Vorprodukte und Rohstoffe her? Welche von den Ländern, die dahinter stehen, sind möglicherweise eben Autokratien, die politisch erpressen könnten? Und dann gucken, kann man diese Bestandteile der Lieferkette zurückholen nach Deutschland, nach Europa oder zu dem, was auf Deutsch heißt, glaube ich, eher so gleichgesinnten Ländern gerechnet wird. Aber damit können natürlich erhöhte Produktionskosten einhergehen, was dann im Umkehrschluss heißt, höhere Preise für die Verbraucher im Endeffekt. Und es ist eben auch die Frage, was das dann zum Beispiel für kleine mittelständische Unternehmen heißt, wie die damit mit klarkommen, mit erhöhten Preisen. Und ein ganz wichtiges Thema, was ich da auch noch sehe, ist der Umgang mit möglichen Doppelstandards. Ne? Wenn sich Unternehmen dann durch die Abkopplungstendenzen in der einen, sagen wir mal, Hemisphäre der einen Sorte Standards unterwerfen müssen, der anderen Hemisphäre, die vielleicht eher von China dominiert wird, dann anderen Standards. Cloud-Lösungen zum Beispiel, dass sie im Prinzip zwei Schienen der Globalisierung betreiben müssen in Zukunft. Das droht ja auch noch. Und das geht für die Unternehmen natürlich auch mit erhöhten Kosten einher. Und da sehe ich eben, ja, vor allem das problematisch für kleine und mittelständische Unternehmen.
Standard ist gleich ein gutes Argument dazu. Wir haben ja auch wenn ich mich in den letzten 20 Jahren intensiv über Welthandelsorganisation, WTO und Regeln uns unterhalten, von Copyright bis, also das ist ein Riesenkatalog, der da durchdiskutiert wurde, wo es ja auch immer wieder darum geht, so ein Level Playing Field zu schaffen, nicht? Also fällt, ja, ist das dann ein Szenario, dass das, wie kann man das dann noch zusammenhalten in der Zukunft? Vielleicht fangen wir von Frau Jungblut halt mal an.
Also in einer idealen Welt ist es natürlich wünschenswert, die Welthandelsorganisation als multilaterale Organisation, wo möglichst viele Länder beteiligt sind, wieder vollständig in ihrer Funktionsfähigkeit herzustellen. Das ist gegenwärtig aber überhaupt nicht absehbar, wann und wie das wieder der Zeitpunkt sein wird. Dann gibt es die zweitbeste Lösung, das sind bilaterale und regionale Handelsabkommen, wo zumindest eine größere Anzahl an Ländern oder Wirtschaftsregionen zusammenkommen kann und sich eben auf gemeinsame Standards und Handelsbedingungen einigen kann. Und das ist etwas, was die EU zum Beispiel im Asien-Pazifik-Raum gerade ziemlich vorantreibt. Zum Beispiel mit ASEAN-Ländern sind da Verhandlungen im Gange. Und die EU sieht eben zurzeit Freihandelsabkommen als wichtiges Mittel, um ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen zu sichern. Und damit einhergehen eben auch Arbeitsrecht, Sozial- und Umweltstandards. Sie sind ja in einem modernen Freihandelskommen mittlerweile im Standard. Und das ist eben auch eine Möglichkeit für die EU, diese Standards eben auch, ja, sagen wir mal, zu exportieren und dafür zu sorgen, dass in Regionen oder Ländern, wo es Freihandelsabkommen mit der EU gibt, eben diese Standards auch gewährleistet werden. Und das könnte ja im Umkehrschluss dafür sorgen, dass Länder, die mit Freihandelspartnern der EU Handel betreiben, da investieren, sich ein Stück weit darauf verlassen können, dass in diesen Lieferketten die Standards besser gewährt sind, als wenn sie jetzt in Ländern unterwegs sind, wo es keine Abkommen gibt.
Diese Frage reiche ich gerne nochmal an Herrn Petersen weiter und schärfe da nochmal nach. Also wenn ich die Frau Jungblut jetzt richtig verstehe, wenn wir uns realistisch auf bilaterale Abkommen, Freihandelsabkommen, was auch immer, in Zukunft noch stärker darauf fokussieren, ist damit eigentlich die Welt, eine multilaterale Welt, die mit multilateralen Organisationen, ist das eigentlich dann Schnee von gestern?
Es ist natürlich immer noch sehr, sehr, sehr attraktiv, denn wenn das, was Cora Jungblut gesagt hat, beschrieben wird und am Beispiel China, die müssten sich dann halt einmal an die Standards halten, die sie in ihrem Freihandelsregion hätten. Aber sie wollen ja nach wie vor gerne noch ihre Produkte in Europa und in den USA absetzen. Und dann müssen sie sich entsprechend auch an diese Standards halten. Also wenn man tatsächlich so mit verschiedenen Standards arbeitet, macht das den Austausch zwischen den Blöcken natürlich extrem schwierig. Und deshalb hoffe ich immer noch so ein bisschen, dass aus ökonomischem Eigennutz man eine Tendenz dazu hat, dass man sich dann doch letztendlich einem Standard oder zumindest einer Basis von Regeln nähert, weil sonst wirklich zwei Systeme, in denen jetzt jede Seite versucht, ihre Standards durchzusetzen, macht es natürlich extrem schwierig und kostspielig, zwischen diesen Blöcken dann noch Handel zu betreiben. Also insofern hoffe ich so ein bisschen, dass die ökonomische Vernunft da dann früher oder später siegt, wenn man dann feststellt, wie kostenintensiv das ist und welche Nachteile damit verbunden sind. Mhm. Aber tatsächlich sehe ich es genauso wie Cora Jung. Also momentan ist die WTO nicht gerade sehr handlungsstark. Ja.
Wie ist es dann mit anderen Themen? Also kommen wir zum Beispiel zu Nachhaltigkeitsthemen, Stichwort Klima. Also das Pariser Klimaabkommen ist ja auch als globales Thema definiert worden, ist auch global ratifiziert worden, kann eigentlich auch nur global gelöst werden. Wie passt das dann noch in Ihr Weltbild?
Ja, schwierig. Also tatsächlich, um da eine Lösung hinzukommen, bräuchten wir ja eigentlich einen weltweit geltenden CO2-Preis. Der ist für mich momentan absolut utopisch. Was ein Weg dahin sein könnte, wäre ein sogenannter Klimaclub. Klimaclub heißt, dass verschiedene Länder sich zusammenschließen und auf einen gemeinsamen höheren CO2-Preis einigen. Und das ist klar, da braucht man natürlich eine große Anzahl von Partnerländern. Wenn zum Beispiel jetzt die EU und USA sagen, wir einigen uns auf so einen Klimaclub, dann könnte das schon mal ein Signal sein. Und in der Reinform ist es so, dass so ein Klimaclub dadurch besteht, er hat einen als der Preis ist halt ein gemeinsamer höherer CO2-Preis. Und der Vorteil, den dieser Klimaclub dann hat, ist, dass die Mitgliedstaaten unter dem Klimaclub ihre Güter und Dienstleistungen ohne Handelsbeschränkung tauschen können. Und diejenigen, die halt nicht Mitglied des Klimaclubs sind, weil sie den hohen CO2-Preis nicht zahlen wollen, müssen entsprechende Importzölle bezahlen. Also so könnte man einen Anreiz setzen. Man müsste natürlich wirklich da müssen schon EU und USA dabei sein, um überhaupt wirkungsstark zu sein, dann würde sich wahrscheinlich Japan auch noch anschließen. Und so könnte dann vielleicht daraus aus so einem größeren Klimaclub irgendwann auch mal ein globaler Klimaclub werden, weil dann auch die anderen Länder, China und Russland, irgendwann sehen, wenn sie sich nicht an diesen CO2-Preis halten, dass ihnen dann die Handelsbeziehungen komplett oder sehr, sehr stark erschwert werden. Wie realistisch das ist, muss ich gestehen, da ist jetzt in den letzten zwei Wochen der Optimismus von mir zurückgegangen. Aber das wäre ein gangbarer Weg, um damit mal so einen Nukleus zu starten. Ja.
Zumal Klimaneutralität ja eigentlich im Interesse aller Staaten liegen sollte, weil es eben nur einen Planeten gibt und da im Grunde international an einem Strang gezogen werden muss. Die meisten Staaten weltweit haben ja mittlerweile auch Klimaneutralitätsziele, also 2050, 2060 für China verkündet und wollen da eigentlich dran festhalten. Meine Befürchtung ist aber schon, dass gerade die Entwicklung der letzten zwei Wochen mit dem Krieg in der Ukraine und die sich aufdrängende Frage nach einer Blockbildung diese Klimaschutzziele stärker in den Hintergrund rücken lassen und eben die Gefahr besteht, dass sie auf der Strecke bleiben. Zumindest kurzfristig stellt sich im Fall Chinas zum Beispiel die Frage, ob Kohle dann doch noch weiter eine größere Rolle spielt, weil auch China will nicht abhängig von russischem Gas werden. Und erneuerbare Energien werden ausgebaut, aber das geht noch langsam voran. Und bis da wirklich ein substanzieller Anteil in China am Energiemix erreicht ist, das wird noch dauern. Andererseits sind die Klimaneutralitätsziele ja auch sehr langfristig gesteckt, sodass immer noch Hoffnung besteht, dass das eben der Wille bestehen bleibt, die zu erreichen. Und dass eben klar ist, Klimaneutralität ist ein Bereich, wo internationale Kooperation nach wie vor notwendig ist. Und da es ja im weitesten Sinne um die Rettung des Planeten geht, vielleicht dann auch die auch Länder mit unterschiedlichen Systemen an einem Strang ziehen weiterhin. Vielleicht nicht jetzt sofort und kurzfristig, aber wenn sich die Lage möglicherweise wieder beruhigt hat, mittel- bis langfristig, dass da doch ein gemeinsamer Nenner besteht.
Und vielleicht noch eine kleine positive, genau, eine positive Nuance noch. Also wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass USA und China für sich entscheiden, USA und Europa für sich entscheiden, die Klimaneutralität wirklich ernsthaft anzugehen und dann entsprechend mit höheren CO2-Preisen arbeiten, dann heißt es ja, dass perspektivisch grüne Produkte und grüne Produktionstechnologien ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sind. Und dann wird es einfach auch immer schwieriger aus meiner Sicht, mit schmutzigen Produkten noch punkten zu können. Und die Forcierung einer klimaneutralen Wirtschaft hätte dann ja auch den Vorteil für Europa, dass wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energien reduzieren. Also insofern könnte das diese Abhängigkeit von fossilen Energien auch nochmal ein zusätzlicher Push sein, verstärkt die ökologische Transformation voranzutreiben, weil es eben nicht nur dem Klimaschutz dient, sondern auch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen reduziert.
Das, was Sie vorhin erwähnt mit dem Klimaclub, das ist ja schon so ein bisschen so ähnlich angedacht mit dieser Carbon Border Tax und Ansätzen, die es auch im Rahmen dieses EU Green Deals gibt. Und das wäre jetzt vielleicht auch meine nächste Frage an Sie. Wir haben doch eigentlich drei Riesenbaustellen. Wir haben die Baustelle EU Green Deal, also die Klimaneutralitätstransformation der Wirtschaft in Europa. Die zweite Baustelle ist eigentlich auch noch durchaus auch noch die Recover von Corona. Und die dritte Baustelle ist jetzt die geopolitische, über die wir gerade gesprochen haben. Wie realistisch ist das, dass das alle, oder wie schätzen Sie das ein? Wie wird das jetzt gehen? Also es wird ja erstmal kommuniziert, dass das machen wir alles drei, nicht? Also, aber ist das realistisch?
Also im Prinzip greifen ja die Frage nach der Geopolitik und grüne Transformation in gewisser Weise ineinander, wie Thies Petersen gerade schon geschildert hat, dass es ja möglicherweise diesen Push Richtung erneuerbare Energien geben könnte, weil jetzt auch klar geworden ist durch den Ukraine-Konflikt, dass Gas als sogenannte Brückentechnologie eben auch nicht unbedingt die Lösung ist, weil die Abhängigkeit von Russland da so groß ist. Und insofern könnte also das Ziel, bestimmte kritische Abhängigkeiten zu reduzieren, jetzt Beispiel Gas, damit einhergehen, dass ein größerer Schritt Richtung grünen Transformation erreicht wird durch den forcierten Ausbau erneuerbarer Energien. Also könnte es sein, dass eben diese beiden Ziele auf einem Pfad sozusagen teilweise erreicht werden können.
Und vielleicht noch ergänzend, dann ist natürlich die Frage der Ressourcen, wie kann man das finanzieren? Wenn es aber jetzt tatsächlich perspektivisch Exporte nach China oder auch nach Russland ein bisschen wegbrechen sollten und wir hier in eine wirtschaftliche Rezession wieder reingeraten, dann wäre es natürlich eine Möglichkeit, um mit einer expansiven Fiskalpolitik gegenzusteuern. Und da könnte man dann sagen, dass man entsprechende Konjunkturprogramme noch stärker als bisher dann auf die grüne oder auf die ökologische Transformation abstecken, sagt so, wir fördern jetzt mit den öffentlichen Geldern private und öffentliche Investitionen in eine ökologische Transformation.